und herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin. Das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Kunstprojekt Wie Song. Wir machen digitale Kunst im Internet und das kann man sich anschauen auf www.mixing-senses.art. Es geht um Musik, wie wir sie wahrnehmen und wie wir digitale Technik nutzen können, Wahrnehmungsgrenzen zu überwinden. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und mit uns zusammen sinnliche Darstellungsweisen von Musik erkundet und mitmacht beim Versuch, den emotionalen Code der Musik zu entschlüsseln. Vison ist ein Kooperationsprojekt von Pondelok Lichtkunst und Kalangu und ihr könnt uns auf Instagram, Facebook oder Twitter folgen für regelmäßige Updates und interessante Eindrücke zum Projekt. Dieser Podcast begleitet in den kommenden Wochen unsere digitale Ausstellung und wirft Schlaglichter auf verschiedene Themen und Gesichtspunkte. Letztes Mal habe ich mich mit Maren unterhalten, die Synästhetin ist. Das bedeutet, dass in ihrer Wahrnehmung Bereiche auf besondere Art und Weise miteinander verknüpft sind und dadurch entstehen überraschende Wahrnehmungskombinationen. Das war ein sehr persönliches Gespräch darüber, wie Maren Musik hört, erlebt und auch selbst Musik macht, wo ihre besondere Wahrnehmung im Alltag hilfreich ist oder vielleicht sogar ein bisschen störend. Ja, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann freue ich mich, wenn ihr auch in diese letzte Episode nochmal reinhört. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch über die Plattform eurer Wahl oder am besten über den RSS-Feed und eine Podcast-App auf dem Smartphone. Und abonnieren geht dann damit mit diesem Setup kinderleicht über den Abo-Button auf unserer Website. Vielen lieben Dank dafür. So, heute allerdings geht es einerseits um ganz was anderes und ja, irgendwie ist das Thema dann doch ziemlich ähnlich. Wir schauen uns einen ganz besonderen Fall an, nämlich eine künstliche Intelligenz, KI, die Musik auf Emotionen und Stimmungen analysieren kann. Daran arbeitet unter anderem Roman, Head of Data Science bei Cyanide, und Cyanide unterstützt uns auch bei der Produktion dieses Podcasts. Cyanide ist ein Musiktech-Startup aus Berlin und Mannheim, das Unternehmen aus der Musik- und Kreativwirtschaft beim Übergang ins KI-Zeitalter unterstützt. Dafür entwickelt Cyanide Algorithmen zur Verschlagwortung und Empfehlung von Musik. Das bedeutet, dass die KI von Cyanide Musik direkt, anhören kann und zum Beispiel sagen kann, welche Stimmung, Genre oder Tonart in einem Musikstück vorkommen. Außerdem kann sie akustische Ähnlichkeiten zu anderen Titeln herstellen. Und wie das genau funktioniert, besprechen wir in dieser Episode. Wir sprechen aber nicht nur über solche Sachen, also über Technik und die Grundlagen von KI, sondern auch über die ambivalente Wirkung von Musik oder die Wirkung, die Musik überhaupt entfalten kann. Bittersweet Symphonies sozusagen. Wie bringt man einem Computer bei, dass ein Song gleichzeitig fröhlich und auch traurig sein kann? Das ist eine der Fragen, die wir ansprechen. Und eine andere ist, was macht das eigentlich mit einem oder mit den eigenen Hörgewohnheiten, wenn man Musik als Datenwissenschaftler tagtäglich, ganz analytisch, quantifiziert betrachtet, Musik als verarbeitbaren Datensatz ansieht und dann abends sich hinsetzen möchte und dann einfach noch ein bisschen Musik hört. Geht das überhaupt noch oder hat man dann immer Algorithmen und digitale Technik im Sinn? Jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und ich spreche mit Roman, Head of Data Science bei Cyanide. Hallo Roman.
Hallo.
Und Head of Data Science ist ja wirklich eine herrliche Berufsbezeichnung, die es einem besonders leicht macht, eine Einstiegsfrage zu finden zu unserem Gespräch, die da einfach lautet, was macht so ein Head of Data Science oder was ist ein Data Scientist und wie kommt man dazu überhaupt?
Also dieses Head ist natürlich ein bisschen, mit Vorsicht zu genießen. Das ist, sagt letztendlich nur aus, dass ich zwei, drei Leute unter mir habe, die ich delegiere in dem Bereich der Data Science. Und die Data Science ist ein relativ neuer Berufszweig oder mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so sehr, der in dem Zuge des aktuellen Deep Learning Hypes deutlich größer geworden ist. Letztendlich kann man es auf Deutsch auch ganz gut übersetzen. Es ist letztendlich eigentlich eine Datenwissenschaft. Es hat sehr viel mit Statistik zu tun, Verarbeitung von großen Datenmengen und letztendlich auch der Mustererkennung und der Nutzung dieser Mustererkennung für künstliche Intelligenz.
Und da gab es doch quasi die zweite so Frage, die jetzt ein bisschen untergegangen ist. Einfach, wie kommst du dazu? Was ist da so dein Hintergrund? Wie bist du dazu gekommen zu sagen, so hey, das ist jetzt genau das, was ich machen möchte, Tag ein, Tag aus?
Naja, das ist tatsächlich jetzt nicht eine Entscheidung, die ich mit 5 getroffen habe, dass es genau so wird. Ja. Ich habe eine nicht so den allerklassischsten Werdegang, würde ich sagen. Ich habe ursprünglich eigentlich angefangen, nach der Schule Psychologie zu studieren, weil ich mich für Wahrnehmung interessiert habe. Hatte dann aber irgendwie so immer das Gefühl, dass da Statistik irgendwie die Sache ist, die mich am meisten begeistert. Habe dann einen krassen Switch gemacht und bin in Elektrotechnik gegangen, okay, mich dann viel mit Signalverarbeitung, Mustererkennung auseinandergesetzt habe. Und eine Sache, die mich eigentlich ansonsten neben dem Studium immer begleitet, Musik. Deswegen habe ich im Master letztendlich Audiokommunikation studiert. Das ist so ein bisschen eine Verbindung aus Musik und Technik hier in der TU Berlin. Und dort habe ich mich dann immer mehr spezialisiert auf Music Information Retrieval. Das heißt letztendlich Mustererkennung aus Musik, maschinelle. Letztendlich habe ich dann auch dort mich sehr, sehr begeistert für das Studium, dann auch noch meine Doktorarbeit anfangen wollte zum Thema KI und vor allem zum Thema Musik, Emotionen und KI habe ich natürlich nach Datensätzen gesucht, die öffentlich verfügbar, gerade bei so einem etwas exotischen Thema, jetzt nicht allzu weit verbreitet sind. Und ich bin da auf GrooveCat, auch hier in Berlin, ansässig, die eine App entwickelt haben, um Musikmomente festzuhalten. Das heißt, man nimmt ein kleines Video auf, taggt eine Emotion dazu und es wird automatisch die Musik mitgeschnitten, die man in diesem Moment hört, um quasi eben festzuhalten, okay, wow, das ist jetzt genau die Musik, die zu diesem Moment passt und so fühle ich mich dazu. Und das war natürlich der perfekte Datensatz für mich damals und habe dann mich da zusammengeschlossen und mit den Jungs und Mädels und wir haben dann eben erstmal so ein ganz kleines Projekt freiberuflich dort angefangen, parallel zu meiner Promotion und letztendlich hat sich dann aber herausgestellt, dass das sehr, sehr gut funktioniert, die ganze Geschichte und dass da wirklich sehr nutzbare Ergebnisse rauskommen und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass wir letztendlich einen Spin-off daraus entwickelt haben, das dann Cyanide war. Also wir haben quasi die Firma ganz komplett umgebaut in der Richtung und uns komplett auf Musik-KI fokussiert und haben dann Leute in dem Bereich eben auch dazugeholt, die an den Musik-KI-Algorithmen gearbeitet haben. Und und das machen wir jetzt eigentlich seit 1,5 Jahren etwa.
Und das ist ja schon die nächste Frage wäre gewesen, was ist Cyanide, wer ist Cyanide? Aber du hast es im Prinzip ja dadurch schon, ist ja sehr eng verwoben quasi mit deinem Interesse und wie das Team sozusagen entstanden ist. Aber vielleicht können wir nochmal ganz allgemein sagen, also Ja, was ist das, was ihr da macht? Also eine KI, die Musik anhören kann im Prinzip.
Im Grunde genommen geht es bei der ganzen Geschichte so ein bisschen darum, dass wir KI-Services anbieten möchten für auch kleinere Labels, kleinere Firmen, die Musik etwas zu tun haben, weil in den letzten Jahren sich immer mehr rauskristallisiert hat, dass gerade Tech-Majors wie Spotify, aber auch Apple, Google und so weiter sehr, sehr viel Raum einnehmen in der Musikindustrie und dementsprechend auch kleine Labels, Underground-Labels, Independents es immer schwerer haben, da mitzuhalten und auch ihre Musik zu monetarisieren. Und diese Tech-Konzerne sind mit Sicherheit auch aufgrund ihrer Ressourcen, die sie finanziell und auch personell haben, mit Big Data einfach auch sehr groß geworden. Und wir wollen mit unserem Service, den wir entwickelt, eben auch es ermöglichen, kleineren Companies, Labels da. Und dafür entwickeln wir eben nicht nur mittlerweile mehr eben Emotionserkennung, das war eben unser erstes Produkt, das heißt in dem Fall nehmen wir einfach das Audio her und analysieren durch ein neuronales Netz, das wir drauf trainiert haben, die Emotion, die dieses Musikstück wahrscheinlich auslösen wird. Ansonsten haben wir mittlerweile auch Genre Erkennung mit 17 verschiedenen Genres, dann haben wir Voice, Male, Female, Instrumentenerkennung und dann solche etwas exotischeren Sachen. Mittlerweile auch ganz neu ist so eine Sache, die erkennt, in welchem Jahrzehnt ein Musikstück wahrscheinlich erstellt wurde, beziehungsweise auf welches es quasi hinzielt. Also man kann ja auch heute noch ein 50s Swing-Track irgendwie erstellen und dementsprechend sagen, das ist ein 50s-Track.
Und wie funktioniert das? Also, das ist jetzt schon direkt die Zwischenfrage. Was sind da so die Parameter, die da eine Rolle spielen?
Ja, da bin ich ganz froh darüber, über diese Zwischenfrage, weil ich gerade das Gefühl habe, dass ich gerade in meinem Enthusiasmus schon erstmal so über die ganzen Möglichkeiten gegangen bin.
Ja.
Also letztendlich, wie gesagt, arbeiten wir mit neuronalen Netzen.
Ja.
Das sind letztendlich Mustererkennungsalgorithmen, die auf einen bestimmten Task spezialisiert. Diese Algorithmen sind letztendlich, wie der Name schon sagt, künstliche neuronale Netze, inspiriert von den neuronalen Netzen, die auch im Gehirn verschaltet sind, die sehr, sehr feine Muster in einem Bild oder in einem Text oder so weiter erkennen, sehr, sehr kleine Muster, aber sehr, sehr viele Muster und die dann in Kombination setzen können, Bezüge erkennen können, sage ich mal, und aufgrund dieser Zusammenhänge eben ein Gesamtbild erzeugen können über den Inhalt. Das heißt, es könnte zum Beispiel Bilder erkennen und Katzen und Hunde unterscheiden und einmal im Vornherein 20.000 Bilder von Katzen und 20.000 Bilder von Hunden gezeigt bekommen haben und eben zu wissen, okay, das ist eine Katze, das ist ein Hund und daraus mal eben Muster extrahieren und wenn es dann ein neues Bild von einem Hund oder einer Katze sieht, dann sieht es quasi diese Merkmale wieder, die es einmal quasi verinnerlicht hat und kann deswegen mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit schätzen, okay, das ist wahrscheinlich jetzt genau das oder das ist genau das.
Weil diese Muster eben immer wieder auftauchen in Katzen- und Hundebildern.
Ja. Genau, und davon muss man ausgehen und das ist eben auch in Musik der Fall, dass wir auch als Menschen sagen können, okay, das ist jetzt ein Rock-Track, obwohl wir diesen Track noch nie gehört haben, aber er erfüllt quasi manche oder er hat gewisse Elemente, die ich schon 100.000 Mal gehört habe über anderen Tracks, von denen ich weiß, dass sie Rock sind. Deswegen ist das wahrscheinlich auch was ich in diese Schublade reinwerfe.
Und das würde dann auch bei sowas wie einem Jahrzehnt dann funktionieren. Also das ist dann nicht nur irgendwie Genre Rock, sondern würde man sagen, also das hier ist irgendwie, das klingt nach 50s, riecht nach 50s, dann muss es 50 sein sozusagen.
Genau.
Oder 60er, genau, so 70er, wie auch immer.
Genau, also ich, bei den Decades ist es ja zum Beispiel so eine Sache, die man auch einfach so, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Track hören würde und da ist eine Snare drin, die einen totalen Hall drauf hat, dann würde ich sagen, aha, okay, der ist wahrscheinlich in den 80ern produziert worden, dieser Track, weil das so ein typisches Element ist. Oder wenn wir einfach sehr, sehr alte, so einen etwas verstaubten, muffigen Sound haben, dann kann das gut daherkommen, dass es vielleicht in den 50ern produziert wurde, wo die Aufnahmetechniken noch nicht so digital kristallklar waren, wie sie heute sind.
Und das sind ja alles wahnsinnige Beispiele, aber jetzt im Kontext dieses Podcasts oder dieses Projekts ist natürlich besonders faszinierend der Teilaspekt der Emotionen und dieser Stimmungsanalyse, wo man einfach, wenn man es jetzt ganz zugespitzt formuliert fragen könnte, wie bringt man einem Computer bei, Gefühle zu hören in gewisser Weise? Also das muss ja dann ähnlich funktionieren, auf eine ähnliche Art und Weise, wie du es eben beschrieben hast mit der Mustererkennung.
Genau, also letztendlich funktioniert es auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Wir haben Datensätze, bei denen wir sehr viele Musikstücke haben, zu denen wir die Emotionen als Labels getaggt haben, aus verschiedenen Quellen. Wir arbeiten in einem Crowdsourcing-Projekt auch, in dem wir ganz viele User-Fragen weltweit aus unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten, aus unterschiedlichen Ländern, wie gesagt, und die fragen wir, okay, welche Emotionen löst dieses Stück bei dir aus? Und dann bekommen wir was gesagt. Suchen wir uns quasi eine Taxonomie, die möglichst vielen abdeckt. Also ich denke, man kann jetzt natürlich nicht nur mit traurig oder fröhlich arbeiten, das würde so ein bisschen zu knapp kommen bei Musik. Man versucht da möglichst eine Taxonomie zu finden, die einen möglichst breiten Raum an Emotionen aufspannt, die Musik eben auslösen kann. Und hat dann eben einen breiten Überblick über verschiedene Musikhörer und auch über verschiedene Wahrnehmungsformen von Musik, weil das natürlich sehr subjektiv ist natürlich auch. Aber die Masse macht es da so ein bisschen. Letztendlich nimmt man dann diese Daten und trainiert darauf eben diese neuronalen Netze auf eine ähnliche Art und Weise, wie man das mit Hunde- oder Katzenbildern gemacht hätte. Interessanterweise kann ich vielleicht noch dazu sagen, zeigen wir der KI tatsächlich Bilder und nicht Audio, Waveforms. Und zwar Zeit-Frequenz-Darstellungen. Kann man sich so vorstellen, dass man quasi ein Bild sieht und auf der horizontalen ist die Zeit angetragen und auf der vertikalen die Frequenz. Und das nennt man Spektrogramme. Wir benutzen letztendlich was ganz Ähnliches wie Bilderkennungssoftware auch benutzt damit. Also wir trainieren quasi auf die Visualisierungen dieser Audios.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also ihr macht ja eine Repräsentation sozusagen der Musik als visuelles Bild. Und nutzt dann, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nutzt dann die, die Bilderkennungsmethoden, die es da schon gibt, um eben dort dann eine Mustererkennung zu erreichen. Oder
ist es ist im Grunde genommen ähnlich. Also ich meine, die Algorithmen, die wir verwenden, sind auf Audio zugestimmt. Tatsächlich sind CNNs, Convolutional Neural Networks, sind diese typischen Architekturen, die man für Bilder verwendet. Wir haben auch noch, wir benutzen Recurrent Neural Networks, die auch quasi Recurrent heißt, dass auch die Entwicklung dieser Darstellung über die Zeit hinweg betrachtet wird. Weil das bei Musik natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist, wie quasi Melodie-Progressions ablaufen. Das ist auch ein Aspekt, den wir weiter betrachten, aber sehr inspiriert an der ganzen Geschichte, beziehungsweise unsere ganze Geschichte ist sehr inspiriert an Bilderkennung, ist aber auf Audio dann quasi weitergedacht.
Okay, aber das finde ich trotzdem ziemlich clever, die Grundidee, das so zu machen. Also eigentlich wollte ich nur das so ein bisschen noch klarer machen, aber ein interessanter Weg sozusagen da ranzugehen, was ich mich auch nämlich im Vorfeld ein bisschen gefragt habe, was nämlich die, also das gesamte Thema KI kennt man eigentlich auch in der, ja, in der medialen Darstellung, vor allem aus dem Bereich wirklich in den Einsatzgebieten, sage ich mal, Texterkennung und diese Computer Vision, also Gesichter, Hunde, Katzen, wie du es eben gesagt hast. Aber eigentlich weniger in dem Bereich Audio. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn da die besondere Herausforderung oder was sind da die Besonderheiten generell an dem Datensatz Musik sozusagen?
Ich würde einwenden, dass Audio durchaus ein wichtiger Teil ist, aber vor allem bei Spracherkennung.
Ah ja, stimmt, genau.
Wenn du dir Siri anschaust und so weiter.
Das stimmt.
Dann basiert das natürlich auch auf eben neuronalen Netzen, die auch auf Audio gehen. Ja, absolut, Musik ist natürlich so ein bisschen so ein Exot, immer so ein bisschen so das kleine Geschwister davon, weil natürlich da auch weniger Geld drin steckt. Zusätzlich man auch bei Musik eine sehr, sehr große Subjektivität drin hat. Also bei Sprache hast du einen Satz, der ist ein Satz und der sollte im besten Fall, wenn die Sprache als informationsübertragendes System gut funktioniert, auch beim Empfänger und beim Sender der gleiche sein. Natürlich kann man da noch drüber diskutieren, was man zwischen den Zeilen lesen kann, aber wenn man einfach nur von Wörtern und Worterkennung, Spracherkennung spricht, dann ist das relativ eindeutig. Bei Musik ist das natürlich höchst subjektiv und aus dem Grunde genommen auch hinsichtlich der Datenmenge, die benötigt wird, schwieriger, weil wir eben eine möglichst objektive Aussage machen möchten. Zum Beispiel solche Fälle haben, dass kulturell Musik ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Also wir hier in der westlichen Musikwelt ganz andere Arten von Musik haben, die zu bestimmten Situationen passt als in anderen. Das heißt, man möglichst ein möglichst breites Feld abdeckt und möglichst niemanden da verliert irgendwie auch.
Aber also es ist ja so, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass ihr dann die Aussage, die ihr treffen könnt, ist nicht so, was man jetzt vielleicht laienhaft als erstes sagen würde, okay, die schauen sich an, was für eine Emotion in der Musik drinsteckt oder was für eine Stimmung in der Musik drinsteckt sozusagen, sondern die Aussage, die ihr trefft, ist eher, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird diese oder welche Stimmung wird am ehesten mit dieser Musik, mit diesem Song, mit diesem Teilabschnitt des Songs in Verbindung gebracht? So lässt es sich eher formulieren, oder?
Ich denke, man kann es, denke ich, so oder so rum sagen. Ich denke, korrekt wäre das Letztere. Die Aussage ist aber natürlich die gleiche. Man kann schon sagen, unsere KI sagt, dieser Track ist fröhlich. Das basiert alles auf Wahrscheinlichkeiten.
Okay.
Aber trotzdem ist es der Schluss, den man dann letztendlich daraus ziehen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir auch nicht mit Schwarz-Weiß argumentieren.
Ja.
Das heißt, einerseits ist es, wie gesagt, Wahrscheinlichkeit, das ist quasi dann der Grad, so kann man das interpretieren, an einer Emotion.
Ja,
also man kann sagen, zu 70% haben wir das hier, zu 90% haben wir das hier. Es ist natürlich dann unsinnig zu sagen, 71% ist mehr als 70%. Das ist dann wieder so ein bisschen die Sache der Subjektivität. Aber so ein bisschen so relativer Grad kann man schon sagen.
Ja,
Und andererseits ist es auch so, dass wir quasi unser System so trainiert haben, auch dass mehrere Emotionen erkannt werden können. Das heißt, ein Track kann tatsächlich als fröhlich und traurig auch erkannt werden.
Okay, also diese Ambivalenzen, die tatsächlich auch in Musik drin liegen kann, die bildet ihr auch ab.
Genau, also zum Beispiel diese Bittersweetness ist so ein typisches Beispiel.
Okay, ja, klar.
Ja, genau.
Aber da muss ich natürlich noch ein bisschen bohren. Also was denkst du denn persönlich? Was, Glaubst du, dass man den, sage ich mal, Gefühlscode, also wenn wir uns vorstellen, dass Musik auf uns wirkt, einen Eindruck macht, also dass wir eine Stelle in einem Lyrics hören zum Beispiel, wo wir denken, ja, das haben die perfekt getroffen, oder wir hören einen Gitarrenriff, was uns richtig mitreißt oder wie auch immer. Diese Empfindung, die man auch situativ haben kann, zum Beispiel. Glaubst du, dass man das, dass eine KI irgendwann, zum Beispiel eure KI oder eine andere KI, irgendwann in der Lage ist, das so wirklich komplett zu entschlüsseln und das ganz quantifiziert auf das Prozent genau wiedergeben kann? Oder gibt es da nicht irgendwie so einen, ich sag mal, so einen verborgenen Teil, so ein bisschen geheimnisvollen Teil, so die Magie der Musik, die dann da trotzdem, trotz aller Daten, zurückbleibt? Das ist natürlich jetzt auch so eine sehr romantisierte Beschreibung, aber ich glaube, das ist einfach was, was so auch ein bisschen bewegt, wenn man das hört, wenn man so analytisch an die Musik herangeht.
Auf jeden Fall. Also ja. Ich finde auch diese, bin auch sehr froh über diese Frage, weil wir jetzt die ganze Zeit über Quantifizieren von Musik gesprochen haben.
Genau.
Und natürlich, wenn du ein Musikstück hörst und ich ein Musikstück höre, dann werden wir einen ganz anderen Zugang dazu haben, weil wir einerseits vielleicht unser Geschmack sich unterscheidet, aber auch unser Hintergrund irgendwie zur Musik sich unterscheidet, weil wir unterschiedliche Musik da schon davor in unterschiedlichen Situationen gehört haben und deswegen uns komplett andere Sachen dabei ansprechen oder bewegen.
Ja.
Da gibt es natürlich Leute, die ähnlichere Wahrnehmungen haben und manche, die komplett unterschiedliche Wahrnehmungen haben, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel, das unser System dabei haben soll, dass er jetzt sagt, okay, das ist jetzt der Punkt, der ist am meisten emotional und das wird allen Menschen gefallen, das wird niemals so sein. Das ist auf Grundlage dessen, dass Menschen Musik unterschiedlich wahrnehmen, einfach von vornherein überhaupt nicht die Frage, denke ich. Ich denke, dass man die Möglichkeit bekommt, dass ich einen Track habe, der ist ein bestimmtes Genre, der hat eine bestimmte Emotion, der hat einen bestimmten Sänger und so weiter. Und ich denke mir, wow, ich würde gerne vielleicht einen Track finden, der genau diesen Prinzipien entspricht, aber kein Rock-Track ist, sondern ein Hip-Hop-Track ist. Und genau für solche Suchalgorithmen zum Beispiel lässt sich unsere Technologie sehr gut verwenden. Und ich denke, es geht weniger darum, die einzelne subjektive Wahrnehmung irgendwie abbilden zu wollen, als das, was als musikalischer Konsens angesehen wird, auf einem mathematischen Modell abzubilden.
Okay, und damit man da quasi auf der Suche ist, wenn man auf der Suche ist, sozusagen nach einem gewissen Eindruck, dass man da sich an was festhalten kann beim Entdecken von Musik.
Genau, also das klingt jetzt vielleicht von meiner Seite aus total unromantisch, aber letztendlich ist es ein Dechiffrieren eines riesigen Datenwerks auf Ähnlichkeiten und auf statistischen Zusammenhängen, die aus Aussagen von sehr vielen verschiedenen Menschen kommen.
Ja, absolut. Ich meine, so ist es ja auch, wie wir zumindest teilweise viele Leute Musik hören. Also wenn ich mir an so zum Beispiel jetzt bei Spotify, was du ja vorhin gesagt hast, die halt so wirklich mittlerweile das Musikgeschehen prägen, sage ich mal, also das alltägliche Hören von Musik, gewisserweise popkulturelles Phänomen an und für sich sind, die ja tageszeitabhängig dir solche Konzentrations- oder Chill-Out-Playlisten irgendwie vorschlagen. Und das ist ja eine Art und Weise, wie Musik konsumiert wird heutzutage, ganz einfach im Alltäglichen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Letztendlich hast du ja da auch den Unterschied, dass du Musik einerseits natürlich auf diese Art und Weise konsumieren kannst, wie du gerade gesagt hast, dass du jetzt sagst, okay, ich will jetzt, dass die Musik diese Wirkung hat und ich das quasi als Tool benutze, um mich selbst zu regulieren. Zum Beispiel eben jetzt Chillout, okay, ich bin müde und ich muss mich jetzt entspannen, deswegen höre ich jetzt mir 3 Stunden Ambient-Sets an. Und für sowas ist es natürlich prädestiniert, dass man KI benutzt. Andererseits ist das genau aber ja auch eine andere Art von Musik hören, als wenn man jetzt sagt, ich höre Musik der Musik wegen und ich möchte jetzt genau diesen Eindruck haben, in der Form, die wir vorhin besprochen haben. Das ist jetzt der Sweet Spot für mich, das begeistert mich. In dem Fall ist es, denke ich, ein viel aktiveres Musikkonsumieren.
Ja. Und also du hast eben schon quasi so selbstreflektiert gesagt, dass du deine Beschreibung von dem Ganzen jetzt selber relativ, also recht analytisch einfach findest. Ja klar, ist ja auch objektiv so. Und aber wenn man jetzt wirklich, so wie du beruflich, so analytisch mit der Musik umgeht, kann man dann, also wie hört man dann selbst Musik? Also wie ist das dann für dich, wenn du abends jetzt hier nach dem Interview zuklappst und vielleicht dann Kopfhörer aufsetzt und Musik hörst? Wie ist dann für dich das? Also wie gehst du mit Musik dann um? Welche Rolle spielt die dann für dich? Denkst du dann, also wenn du es jetzt hörst, denkst du dann so, ah ja, hier, das ist jetzt hier Tonart XY und da wäre jetzt bei der Mood-Analyse das und das rausgekommen, oder ist dir das völlig egal?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich denke schon, dass man wesentlich, ich glaube, ich bin immer schon sehr analytisch mit Musik umgegangen und habe mir Sachen angehört und habe mir überlegt, was sind die Muster, die mir gefallen. Mhm. Und bin dann teilweise auch auf Sachen gekommen, dass bestimmte Tonfolgen in unterschiedlichen Genres, die ich höre, total präsent immer sind und dass bestimmte Patterns mich immer ansprechen, auch wenn die Musik komplett unterschiedlich ist. Mhm. Das habe ich eigentlich immer schon gemacht. Nichtsdestotrotz ist es auch jetzt irgendwie, oder vielleicht auch aus genau dem Grund, dass es jetzt auch nicht so, dass es dieses andauernde Musikhören mich irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass es mich abstumpfen würde. Ich sehe es eher als, sagen wir mal, was ich in der Arbeit höre oder teilweise auch hören muss, auch trotzdem Horizont erweitert, weil ich auf Sachen stoße, auf die ich nie gedacht habe, dass ich sowas hören würde mal. Und dann entdecke ich dann oft dann trotzdem irgendwas. Es ist natürlich schon so, dass häufig jetzt nicht mehr so die Energie habe, mir den ganzen Abend dann Musik anzuhören, was ich sonst immer sehr viel gemacht habe. Und ich mache es auch immer noch, bloß bin ich manchmal, sage ich mal, wenigstens jetzt auch froh, wenn ich 1-2 Stunden Ruhe auch habe um die Ohren. Aber zum Beispiel mache ich nach wie vor auch noch ein Label, das ich führe mit einigen Freunden. Ich DJ auch und deswegen hat Musik jetzt auch nicht nur in diesem analytischen Kontext für mich eine Bedeutung. Also eigentlich macht es fast mein ganzes Leben aus.
Ja, das hört sich auch so an. Also das wollte ich gerade sagen. Also du bist ja durch und durch dann dadurch geprägt und das spielt eine ganz große Rolle dann für dich. Auch das Hören an und für sich, sage ich mal. Also als DJ muss man natürlich auch die Muster, die die Musik verbindet, mal ganz, ganz allgemein gesprochen, da muss man natürlich auch eine besondere Faszination für haben, glaube ich, im täglichen.
Das stimmt natürlich schon. Wahrscheinlich auch ein wichtiger Part nochmal bei dem, ob man jetzt in diesem Musikähnlichkeitsding erfolgreich ist, weil man es natürlich auch irgendwie einschätzen muss. Ja. Und sehr unterschiedliche Sachen auch irgendwie zuordnen können muss.
Ja, ja. Jetzt habe ich noch quasi so ein bisschen schon Richtung Ende von unserem Gespräch noch eine Spezialfrage. Die kommt von Guido, unserem Mediengestalter und Code-Freund, der bei uns für alles zuständig ist, was irgendwie in Richtung Visualisierung geht oder in die Web-Applikation geht und so weiter und so fort. Der hat sich nämlich gefragt, ist vielleicht eine verrückte Idee, aber der hat sich gefragt, als er sich das angeschaut hat bei euch, ob ihr mal aus Neugierde oder aus Interesse versucht habt, die Anwendung, dieses Netzwerk umzudrehen sozusagen und aus der Analyse, also aus der reinen Analyse, wie du es vorhin beschrieben hast, Mustererkennung und so weiter, ein generatives Netzwerk zu machen, das also nicht nur irgendwie analysiert, sondern auch Audio und Musik generieren kann mit dem, was es gelernt hat. Also das ist ja so ungefähr, ganz vereinfacht natürlich, ist ja das abgelaufen mit dieser Deep Dream KI. Mhm. Das sagt ihr vielleicht oder bestimmt was?
Ja, klar.
Das ist ja was, ein Experiment gewesen von einem Google-Mitarbeiter, der eine der eine Bilderkennungs-KI umgedreht hat in gewisser Weise und dafür gesorgt hat, dass die nicht nur Bilder erkennt, sondern auch Bilder erstellen und beziehungsweise Bilder malen kann. Habt ihr über sowas mal nachgedacht oder ist das was, wo ihr euch da komplett drauf konzentriert, in diese Analyse
zu gehen? Es ist tatsächlich lustig, dass du das erwähnst mit Google. Google hat tatsächlich auch genau das mit Audio auch gemacht, mit Musik.
Ah, tatsächlich, okay.
Das nennt sich Magenta, beziehungsweise die hatten auch Musik Variational Autoencoder mal. Also es gibt verschiedene Ansätze dazu und das gibt es auf jeden Fall.
Ja.
Kann man sich auch anhören online. Klingt meines Ermessens nach teilweise so ein bisschen immer noch. Ist ein super spannendes Feld, auf jeden Fall. Ist jetzt aber nicht mein und unser Main Focus.
Klar.
Weil auf einfach da, glaube ich, der Stand der Technik aus meiner Sicht noch nicht da ist, dass man wirklich sehr, sehr gute Sachen damit produzieren kann. Man kann, denke ich, mittlerweile schon Sachen erstellen, bei denen man sich denkt, ja, okay, ich denke, das könnte auch ein Mensch vielleicht gemacht haben, eventuell. Wobei da ist auch immer noch so ein bisschen die Frage, wer beurteilt das und wie.
Ja, klar, also die Frage ist ja auch, also ist dann bei sowas, ist es dann was Eigenes im Prinzip? Also muss man das nach eigenen Maßstäben bemessen oder macht man das, wie man es halt einfach intuitiv machen würde, tut man dann normale Musik, übliche Musik, gewisserweise menschlich gemachte Musik heranziehen und das dann vergleichen.
Ja, ich denke, ja genau, der spannende Aspekt daran ist natürlich genau, wie du das gerade gesagt hast, wie klingt es dann und warum klingt es vielleicht anders? Das ist ja eigentlich umso faszinierender nochmal. Das ist natürlich jetzt irgendwie so aus einer Business-Perspektive für uns aktuell nicht so super spannend. Wir sind schon fokussiert mehr auf die Analyse und das Verstehen und die Ähnlichkeit. Die ganze Sache fragst, finde ich das super, super spannend. Ich habe selber auch schon einige so Sonifikationen gemacht, was so Stock-Market-Sachen und so angeht. Das heißt, Interesse in solchen generativen Sachen ist auf jeden Fall bei mir vorhanden. Auf Generative AI habe ich jetzt selber noch keine Arbeiten gemacht, habe einiges verfolgt, was es gibt. Bisher einfach die Zeit für mich gefehlt, tiefer anzugehen. Tatsächlich eine Sache, die wir uns aber überlegt haben, generativ anzugehen, mal wäre, aus Audio-Files automatische Albumcover zu generieren. Also Bilder.
Okay,
das ist so eine Idee, die noch so ein bisschen im Hinterkopf ist bei uns und die vielleicht die erste Cyanide-Generative-Sache sein könnte.
Ja, das ist dann aber natürlich auch dann wieder direkt dahin orientiert für, wie du am Anfang gesagt hast, so für Indie-Label oder sowas, eine Unterstützung anzubieten, wie auch immer die geartet ist.
Im Prinzip. Zum Beispiel, genau. Ja, oder auch einfach für einzelne Künstler, die halt einfach auch ein Artwork haben möchten zu ihrer Musik und dafür jetzt nicht das Geld haben.
Mhm. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir haben einen kleinen Rundflug geschafft. Wir haben alles uns ein bisschen angeschaut. Wir sind ein bisschen dem Thema KI näher gekommen. Und wir sind auch dem näher gekommen, wie man einem Computer quasi, wie man einen Computer dazu bringt, dass er Gefühle und Stimmungen erlernt zu hören. Genau. So. Wir sind am Schluss angekommen und am Schluss von jeder Podcast-Episode der Reihe Mixing Senses gibt es ein kleines Spiel, schnelle Frage, schnelle Antwort. Ich habe dich in unserer kleinen Redaktionskonferenz vor Vorgespräch schon darauf vorbereitet. Du darfst jetzt dich aufwärmen, Lockerungsübungen machen.
Okay, ich bin excited.
Ja, wenn du möchtest. Und ich erkläre es nochmal ganz kurz. Also ich stelle jetzt eine Reihe von Fragen und Roman ist dazu aufgerufen, intuitiv, assoziativ zu antworten, so schnell wie er möchte, so schnell wie er kann. Und es ist zweigeteilt. Die einen Fragen sind ein bisschen offen gestellt. Da gibt es eine offene Antwort. Und die anderen Fragen sind also gebe ich zwei Optionen vor. Entweder oder. Und du musst dich für eine entscheiden. Bereit?
Bereit.
Bereit. Super. Alles klar. Die erste Frage in Anschluss an die Leitfrage von unserer digitalen Ausstellung, die wir mit so einem Augenzwinkern stellen. Wie sieht Musik aus? Was glaubst du?
Bunt.
Wir leben ja im Zeitalter von Streaming und gleichzeitig reiten wir so ein bisschen auf der Vinyl-Schallplatten-Retro-Welle. Was hat sich in den letzten 10 Jahren für dich persönlich beim Musikhören geändert?
Ich glaube, ich bin wesentlich offener geworden, was andere Sachen anbelangt, die mich davor noch nicht interessiert haben. Also ich denke Offenheit.
Also im Sinne von, dass du da die Vielfalt sehr genießt.
Ja.
Ja, okay. Jetzt kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Musik oder Malerei?
Musik.
Museum oder Konzert?
Museum.
Warum?
Es kommt ein bisschen darauf an. Ich mag Musikperformances eigentlich sehr gerne. Gehe auch sehr gerne in Clubs und so weiter. Mhm. Aber eigentlich sind Museen einfach auch super geil.
Das lasse ich gerne. Das lasse ich gerne einfach mal so stehen.
Ich denke, man muss. Ich bin gerade in der Phase, in der ich glaube, ich möchte mich auch, möchte meine Offenheit auch mehr in Sachen Museen.
Ja.
Einfach mal so.
Ja. Alles klar. Nächste Frage: Streaming oder Vinyl?
Vinyl.
Playlist oder Album?
Album.
Ja? Okay. Video oder Audio?
Audio.
Digital oder analog?
Digital.
Das hätte ich jetzt auch gedacht. Das hätte ich jetzt auch gewettet.
Digital ist besser.
Zwei offene Fragen zum Schluss. Was hast du zuletzt gehört?
Zuletzt gehört habe ich ein Album, das heißt Musique Ambiante Française oder so weiter. Das ist ein französisches Ambient-Album. Das ist der zweite Teil davon.
Mit okay, krass.
Sehr schöner und Musik drauf.
Toll. Und wie kommst du da drauf? Also ist das eine Empfehlung oder bist du einfach drüber gestolpert oder hörst du dir das gerne an? Oder?
Da kam ich über einen DJ-Mix drauf, den ich gehört habe, der ein Tracklisting hatte. Dann habe ich geschaut, was das für ein Track ist und bin dadurch auf dieses Album gestoßen, das mich im Ganzen sehr überzeugt hat und das mich sehr gefreut.
Ja, großartig. Und was hast du zuletzt gesehen?
In Sachen Musik? Oder?
Das ist das Interessante, das fragen alle Leute, die ich das frage und ich stelle die Frage absichtlich so offen.
Was habe ich zuletzt gesehen? Zuletzt gesehen habe ich ein Emotionsmodel, das ich trainiert habe.
Ja, alles klar, wunderbar. Lieber Roman, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir die Fragen beantwortet hast. War super spannend, viele verschiedene Aspekte haben wir, glaube ich, angeschnitten.
Auf jeden
Fall. Hat mir riesen Spaß gemacht.
Mir auch. Sehr, sehr, sehr spannende Fragen auch.
Das ist schön, das freut mich, dass dir das Spaß gemacht hat. Vielleicht können wir das ja irgendwann auch wiederholen, denn so viel kann ich sagen, es sind noch lange gar nicht alle Fragen, die wir hatten oder die ich aufgeschrieben hatte, drangekommen. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Runde, weiß ich noch nicht, wenn sich die Zeit ergibt.
Sehr schön.
Alles klar.
Ja, dann vielen Dank.
Das war das Gespräch mit Roman Gebhardt, Head of Data Science bei Cyanide. Und wer jetzt mehr zum Thema KI-Analyse und dem Training von Convolutional Neural Networks, ich hab's geschafft, wer jetzt mehr darüber erfahren will, kann sich mal die Shownotes anschauen, in der Podcast-App zum Beispiel, auf der Podcast-Webseite oder im Webplayer der Episode. Dort sind die ganzen Sachen verlinkt, die ich rausgesucht habe, zum Beispiel weitere Informationen zum Thema KI. Und im Zuge dessen will ich insbesondere auf zwei Sachen hinweisen. Es gibt einerseits eine sehr schöne und auch sehr gut illustrierte, durchaus bildlich, sage ich mal, eine tolle Einführung zum Thema Convolutional Neural Networks auf medium.com. Und was aus meiner Sicht im Themenbereich künstliche Intelligenz, Computer, Technik und wie intelligent Computer überhaupt sein können, also in diesem gesamten Themenfeld, Diskursbereich. Was da nicht fehlen darf, ist der klassische und sehr, sehr inspirierende Text von Alan Turing namens Computing, Machinery and Intelligence. Und ja, das ist ein ganz toller, eigentlich philosophischer Text, wenn man so möchte, wo viele, viele Dinge vorgedacht und angelegt werden, die später einmal wichtig werden sollen. Auch im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, von der wir es in dieser Episode hatten. Das ist natürlich auf der technischen Seite, sage ich mal, vollkommen überholt. Veröffentlichungsdatum 1950, aber diese Gründerzeit der Computerwissenschaft oder diese frühe Zeit hat schon einiges an Pionierarbeit geleistet, auf die wir heute noch zurückgreifen. Also, wenn man ein bisschen Freizeit hat in der nächsten Zeit und eine ein bisschen herausfordernde Lektüre sucht, die den eigenen Horizont durchaus erweitern kann, dann kann ich das wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Sollte eigentlich gut aufzutreiben sein, wenn man ein bisschen die Suchmaschine der Wahl spielen lässt. Und aus dem Text kommen zum Beispiel auch die Begriffe The Imitation Game, was dann später mal ein Filmtitel werden sollte, oder beziehungsweise der Begriff Turing Test, der einem auch geläufig sein könnte. Ja, das war's mit dieser Episode jetzt wirklich. Ich persönlich fand die Eindrücke super anregend, die wir heute gehört haben, super anregend für Gedanken und Kreativität. Und wenn es euch ähnlich geht, dann lade ich euch zum Abschluss nochmal ein, unsere digitale Ausstellung auf www.mixing-senses.art zu besuchen und euch in unsere kreativen Beiträge zum Thema durchzuklicken, zu versenken, was auch immer. Die nächste Episode des Podcasts erscheint voraussichtlich Mitte Januar. Ich sag bis bald. Ciao.